Ein Saisonarbeitsjob bei Amazon genügt, um alles zu erfahren, was man über die Arbeitswelt in ihrer geläufigsten Ausprägung erfahren kann, schreibt Heike Geißler in ihrem Buch Saisonarbeit. Die Autorin hat in der Vorweihnachtszeit bei Amazon gearbeitet, und zwar nicht, um undercover zu recherchieren und dann ein Enthüllungsbuch zu schreiben, sondern sie hat bei Amazon gearbeitet, weil sie schlichtweg das Geld gebraucht hat. Als Autor kann das durchaus passieren, dass es nicht so läuft, dass man vom Schreiben leben kann. Heike Geißler ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Roman Rosa war doch ein großer Erfolg. Sie wurden in der Presse gefeiert. Sie haben danach auch einige Stipendien bekommen. Da könnte man doch meinen, Sie seien eine Schriftstellerin, die von Ihrem Beruf leben kann. Warum ist das nicht so gewesen?
Ich würde erst einmal sagen, das Hauptstichwort wäre Missmanagement, und zwar persönliches. Ich konnte einfach gar nicht mit Geld umgehen. Ich hatte keinen Überblick und ich hatte eigentlich auch nicht den Erfolg, besonders gefeiert gewesen zu sein oder dergleichen. Also ich hatte keine Relation, keinen Vergleich und habe eigentlich, glaube ich, auch Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich war vollkommen unvorbereitet auf den Literaturbetrieb und auch unvorbereitet darauf, schon ab und an viel Geld zu verdienen und dann noch wieder nicht. Das muss man lernen, so wie man auch eben dieses freie Arbeiten, freiberufliche, sich einen Tag einteilen. Wie geht man mit Geld um, das unregelmäßig kommt? Das ist alles nicht ganz leicht, ja.
Auf jeden Fall wurde es dann auf einmal nötig, dass Sie bei Amazon angeheuert haben oder sich da beworben haben, auch genommen wurden. Sie wurden dort angestellt in der Vorweihnachtszeit als Saisonarbeiterin. Wie sah Ihre Tätigkeit da aus?
Ich habe im Bereich Receive, so heißt der, gearbeitet. Das heißt, man nimmt dort Waren in Empfang, die kommen also aus dem LKW, werden in den Docks verteilt, Paletten stehen da und dann werden diese Paletten entpackt. Diese Waren müssen, die haben ja alle einen Strichcode, den scannt man, sodass das System das weiß und dann ist es eben auch gleich für den Kunden ersichtlich und man kann dann das Produkt XY bestellen und dann erst geht die Ware weiter, also man macht sie dann eben fertig für das Lager und entweder steckt man sie auf ein Transportband oder wieder auf eine Palette, die dann von Hubwagenfahrern abgeholt wird.
Sie schildern das sehr anschaulich in der Vorweihnachtszeit, was für Waren da sind, die Sie receiven mussten, also so einscannen mussten. Fast alle Artikel, so hat man in dem Buch den Eindruck, die da durch Ihre Hände gehen, sind überflüssig, absurd überflüssig, oder?
Ja, das könnte schon sein. Das ist natürlich immer so eine Frage des Bedürfnisses, das man gerade hat. Ja. Ich habe selten das Bedürfnis, eine, weiß ich nicht, mit Strassstein besetzte rosafarbene Handyhülle zu besitzen. Wenn man sieht, dass wir als Gesellschaft oder irgendwie als Weltgesellschaft in der Regel zumindest jene, die es können, einfach viel zu viel konsumieren und so undurchdacht, ja, quasi einfach immer Bedürfnisse, die wir eigentlich gar nicht haben, sofort befriedigen. Und man sieht natürlich dann sofort das, was diese Produkte sind, ja, nicht Bedürfnisbefriediger in dem Sinne, sondern einfach Folge von anderen Produkten.
Weihnachten rückt immer näher, heißt es da einmal. Und ist Ihnen, wenn Sie den Warenaufruhr im Versandlager betrachten, ein Graus? Da wird das Weihnachtsfest auch zur Farce, oder?
Letztendlich finde ich persönlich schon diesen ganzen Geschenke-Kauf-Zwang. Gleich hat mein Sohn Geburtstag, mein größerer. Also da muss man auch wieder sich überlegen, man muss konsumieren. Und manchmal denke ich, das machen wir einfach nicht, wir hören jetzt auf damit. Aber diese traurigen Kinderaugen halte ich dann auch nicht aus und das Gebrüll. Aber letztendlich, gut ist natürlich, einen Job zu haben, wenn man ihn braucht, wenn man Geld braucht. Aber dieser Überfluss und diese andere Aspekte, die eben dann mit der Behandlung der Arbeitnehmer zu tun haben und so, sind natürlich irgendwie quasi gar nicht auch weihnachtlich.
Kommen wir mal von der Ware jetzt auf die Arbeit zu sprechen. In Ihrem Buch Saisonarbeit beschreiben Sie, was mit Menschen passiert, wenn sie als Platzhalter für Maschinen eingesetzt werden. Sie schreiben, dass es um Leben und Tod geht. Ist das so ernst?
Ja, ich sage ja. Natürlich mit der Einschränkung, und das schreibe ich auch in dem Buch, man stirbt ja nicht. Es wird einem da nicht so ein direkter Schaden zugefügt. Ich sehe das schon so, dass der Mensch ganz viele Fähigkeiten hat und dass er diese Fähigkeiten schon ausleben können sollte, wenigstens auch andenken können sollte. Aber nach einem Arbeitstag, der den Menschen körperlich erschöpft und der ihn eben auch überhaupt nicht anregt, dann ist zu viel, dass das stumpf macht und das stumpf sein und Stumpfsinn erfordert. Und das finde ich daran schon extrem bedenklich. Und tatsächlich, wenn es diese Maschinen gibt, die gibt es ja zum Teil, aber sie sind vielleicht noch zu störanfällig oder zu teuer, dann ist der Mensch überflüssig und der Mensch ist keine Maschine und sollte auch nie als eine solche betrachtet oder eingesetzt werden.
Also diese Sache mit dem Tod kommt ja immer wieder in Ihrem Buch vor. Es geht um Leben und Tod. Das sagen Sie ja ziemlich zugespitzt, obwohl Sie auch sagen, der Betrieb tut alles, um zu verhindern, dass wir überhaupt krank werden. Also man soll den Handlauf da nicht berühren, wenn man die Treppen hochgeht, weil da zu viele Bakterien sind.
Natürlich haben wir einfach, und das ist, denke ich, auch wirklich nicht idealistisch gedacht, sondern wir haben einfach ein Menschenbild. Das bedeutet, dass man zum Beispiel so etwas wie kontinuierlich lernt. Ja, wir nennen das dann irgendwie Fort- und Weiterbildung, was gleich beruflich funktionalisiert ist. Aber eigentlich sollte man als Mensch auch neugierig sein können und man sollte weiterlernen können, wenn man es denn möchte. Grundsätzlich finde ich es bedauerlich, wenn so viele Leute so unterfordert arbeiten müssen eigentlich, ja, und nicht personalisiert beansprucht oder persönlich beansprucht.
Also, das ist in Ihrem Buch ein bisschen zugespitzt formuliert, dass es um Leben und Tod geht. Es kommt ja auch niemand bei dieser Arbeit um. Es ist vielleicht ein psychischer Tod, ein langsamer, ein schleichender Tod, der da passieren könnte. Aber warum macht der Mensch das mit? Was erfindet er auch für Mechanismen? Sie beschreiben das ja auch in dem Buch, wie Sie versuchen, die Arbeit so zu gestalten, dass sie nicht tödlich ist. Sie versuchen sich zu verknallen sogar einmal. Sie schaffen sich einen Helden. Warum machen Sie das überhaupt? Sie wissen doch, dass Sie da bald wieder aussteigen.
Ich denke, ja, davon mal abgesehen, das sage ich dann gleich noch, aber das wusste ich dann plötzlich auch nicht mehr, ob ich wieder aussteige. Es war für mich als Autorin auch so eine Umbruchssituation, ja. Also erstmal macht man das natürlich, weil man Geld braucht. Ganz viele Leute, denen ich da begegnet bin, also Kollegen, wurden von der Agentur für Arbeit dorthin geschickt. Die haben überhaupt keine Wahl. Die müssen das machen, sonst werden Mittel gestrichen. Die kommen teilweise aus Chemnitz, was einfach wirklich viel zu weit ist, um das jeden Tag zu machen. Erst recht zu so einer Zeit, wo man Verkehrsmittel nicht besonders zuverlässig benutzen kann. Zudem im Winter. Also das gibt einfach diese finanzielle und, sagen wir, behördliche Notlage, die vorhanden ist. Bei mir war es irgendwie nur die finanzielle. Und was dann aber einsetzt, ist, dass man plötzlich, man betreibt einen Aufwand, man muss jeden Morgen aufstehen, man überwindet sich, man geht dahin. Durch diesen Aufwand, den man betreibt, wird es auf einmal sinnvoller sozusagen. Man muss diesen Aufwand rechtfertigen, weil man will nicht gern sinnlos handeln. Um also nicht sinnlos zu handeln, beginnt man das eigene Dahingehen zu verteidigen und nicht mehr zu sagen, ich gehe dahin, weil ich das Geld brauche und weil ich gezwungen bin, sondern plötzlich werden Sachen verteidigt und auch als gut angeführt oder als sinnvoll und gerechtfertigt. Ja, wie soll man sonst das organisieren, wenn es so viele Menschen gibt? Man verteidigt quasi Strukturen, die man eigentlich nicht verteidigen müsste und würde. Und das finde ich total interessant, dass man sich eben auch gegen so etwas wie gegen die eigene Wahrnehmung wendet, ja, die natürlich nicht alle teilen, aber ich kenne das schon von meinen Eltern so, dass die das eigentlich auch sie haben die relativ ungern gearbeitet und haben sich nur auf ihren Ruhestand gefreut. Aber es wird immer diese Notwendigkeit, arbeiten zu müssen und so arbeiten zu müssen, verteidigt. Teilweise durch Fragen, wie willst du es denn anders machen oder so. Aber allein die Forderung, es anders machen zu müssen, wird abgelehnt eigentlich.
Sie machen das in Ihrem Buch sehr interessant. Also, das ist ja kein klassisches Enthüllungsbuch jetzt im Stil von Günter Wallraff. Das erkennt man schon daran, dass es eigentlich zwei Hauptdarsteller in dem Buch gibt. Da ist einmal die Ich-Erzählerin und dann ist da auch der Leser, irgendwie sowas, den Sie ansprechen, den Sie auffordern, dabei zu sein, sich in die Rolle der Saisonarbeiterin hineinzuversetzen. Was ist das da für eine zweite Person, die Sie erfunden haben? Wen haben Sie da vor Augen? Wen sprechen Sie da an?
Ich glaube, es ist so etwas schon wie Leser und Hörer. Und aber doppelt besetzt dann auch bin das ich auf eine gewisse Art, aber anders. Das heißt, diese Figur entwickelt sich weiter. Zwischendrin dachte ich habe das, schreibe ich auch, dass die mutiger ist als ich, ja, oder Forscher. Erstmal ist es so gewesen, dass ich sehr schnell festgestellt habe, ich kann das nicht in der ersten Person schreiben. Immer ich. Das macht mich verrückt. Ja, das würde man den ganzen Tag in den Spiegel schauen. Das würde mich hochgradig irritieren, zum Beispiel. Und so ist es mit dem Ich im Text. Und dann wollte ich tatsächlich eine Figur, die mehr Möglichkeit gibt, als zu erzählen, was war. Das ist leichter, wenn man es einer anderen Person übergibt und wenn man zugleich aber noch hinzuerfinden kann oder Möglichkeiten hinzufügen. Und zwischendrin dachte ich auch, das wird so comic-mäßig. Ja, diese Figur, die hat das Potenzial, alles zu tun. Sie könnte auch, weiß ich nicht, in einem Cape einfach Unsinn machen. Also was wäre wirklich verrückt in so einer Struktur, wie sie zum Beispiel Amazon hat oder wie letztendlich irgendwie jeder Arbeitstag so eine Struktur bietet, wenn man sich halt zum Beispiel ein Cape anziehen würde und sagen, hier bin ich und Quatsch machen. Also vielleicht gar nicht so einen großen Quatsch, aber man würde irgendwas machen. Und das dachte ich, kann diese Figur. Dann habe ich aber mich doch zusammengerissen und sie dieser tatsächlichen Welt ausgesetzt, aber mit Veränderungen. Ich lege sehr genau fest, was passiert. Ich sage sehr genau, wie man sich fühlt. Andererseits möchte ich, dass es ja, gut nachvollziehbar ist. Und ich möchte aber auch, dass bestimmte Sachen, die ich sage, also zum Beispiel, wenn ich sage, das ist tödlich, ja, dann will ich genau klar machen, warum es ist tödlich. Dieser Kniff war sozusagen für mich keiner. Ich wollte nicht in dem Sinne dem Leser, der Leserin sagen, wie sie sich zu fühlen und wie sie zu denken haben. Aber ich wollte, dass diese Figur mir nicht entwischen kann und sagen, ich sehe das aber anders. Und deswegen diese ganz klaren Setzungen, die aber auch wichtig sind, weil es eben, es ist halt kein Roman, ja, es ist keine Erzählung und funktioniert deshalb auch ganz anders.
Also es hat von allem was, es ist kein Enthüllungsbuch, jetzt, wie ich schon sagte, wie Günter Wallraff es schreiben würde, es ist kein Roman, es ist keine Erzählung. Es hat aber auch diese zwei Personen, die immer wieder auftauchen. Ja, ja. Es ist auch kein Enthüllungsbuch, in dem es jetzt konkrete Missstände bei Amazon auflistet. Darum geht es nicht. Es geht um viel Grundsätzlicheres. Es geht um die Frage nach dem Menschen in solchen Arbeitsverhältnissen, die jetzt nicht unbedingt nur bei Amazon sein können, sondern auch in der Autofabrik, je nachdem. Ihr Buch beschreibt auch, wie der Mensch unter diesen Arbeitsbedingungen dem Menschen selbst zum Feind wird. Da ist zwar dann immer von flachen amerikanischen Hierarchien die Rede, Motivationstrainings sind da. Und doch geht es immer wieder darum, sich im Betrieb und in seiner Leistung vom anderen abzugrenzen, sich über den anderen zu erheben. Es gibt also keine Solidarität unter den Arbeitnehmern in solchen Arbeitsverhältnissen.
Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Oder vielmehr, ich müsste sagen, doch, die gibt es. Das habe ich gesehen, es gibt schon Kerngruppen, die sich irgendwie gut zu verstehen scheinen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch sehr so im Detail einfach Verhalten erlebt, das ich schier unverständlich finde. Und das fängt an beim Anrempeln. Und das ist sozusagen Usus. Diese Körpergrenzen sind wie aufgehoben, ja, die wir sonst spüren. Wir haben einen Sicherheitsabstand von 1 Meter oder so, den brauchen wir. Oder Wohlfühlabstand nennen wir das wahrscheinlich eher. Und das ist ja alles aufgehoben. Also man steht immer dicht an dicht und es wird vorbeigedrängelt. Das kann man nicht unsolidarisch nennen, aber es ist mindestens rücksichtslos. Ja? Und dann schon viel, was mit Verständnis zu tun hat. Wie viel Verständnis hat man für den anderen oder einfach auch für sich selber sozusagen im Kranksein. Darf man noch krank sein und man steht es sich nicht zu. Ich zum Beispiel habe ja krank gemacht und
eine Sperre im Kopf, die da wahrscheinlich mit Ängsten, mit denen gespielt wird, aber auch immer die Identität über Rivalität. Also zwar gibt es Solidarität in kleinen Gruppen, sie lernen eine Frau kennen, mit der sie sich auch gewissermaßen gut verstehen, auch etwas anfreunden, die kleine Gruppe hält zusammen, aber ist dann doch auch drauf aus, die andere Gruppe in ihrer Leistung zu übertreffen.
Jemand bekommt die Möglichkeit, sich zu erheben, sich in dieser flachen Hierarchie ein bisschen weiter nach oben zu sortieren und nutzt diese Möglichkeit. Es trifft nicht auf alle zu, aber es trifft halt auf manche zu. Das sind vielleicht auch Menschen mit nicht dem besten Charakter, die diese Möglichkeiten dann nutzen.
Ja, aber die dann auch oft in so einem Betrieb entscheiden und mitbestimmen können.
Es sind natürlich quasi die Strukturen, die das ermöglichen. Also das wäre dann eben, was man als Vorwurf einem Unternehmen machen kann, egal welchem, weil die Mitarbeiter, die auch Opfer sind der Strukturen, die ihnen ihr Schlechtestes auch ermöglichen, ja, und das Beste verhindern.
Aus erschöpften, depressiven, vereinzelten Individuen lässt sich keine Revolutionsmasse formen, zitieren Sie einen zeitgenössischen Philosophen. Nun fordern Sie in einem Interview Arbeiter in Ihren Betrieben durchaus dazu auf, auch über ihre Arbeit einmal zu schreiben und so darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tun, es auch öffentlich vielleicht zu machen. Aber wie soll man das denn schaffen, wenn man müde und kraftlos nach Hause kommt?
Ja, das ist echt die Frage. Menschen schaffen es ja ab und an. Keine Ahnung, ja, das muss jeder so selber entscheiden. Ich denke, wichtig ist, dass man sozusagen darüber nachdenkt und sich vielleicht nicht in die Kommentarspalten zurückgedrängt fühlt. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn mein Buch berichtet wurde, gerade am Anfang, wenn Rezensionen erschienen, haben etliche der Kommentierenden gar nicht gelesen. Die haben mir das Buch gelesen, nach den Artikel eigentlich, und sofort kommentiert. Gegen diesen Vorgang, dass ich eigentlich studiert habe und so einen Job habe, aber dann plötzlich dorthin gehe. Und warum? Was ist das für eine Verschwendung auch von Staatsgeldern oder so? Aber es wird eben auch gesagt, und ich habe in den 60er Jahren dort und dort gearbeitet und das war so viel schwerer. Wir mussten das und das tun. Ja, also da kann sich jetzt jeder ausmalen, was er möchte. Es gibt einfach das Schlimmere. Und ich finde es schade, wenn man von mir aus, das ist sicherlich richtig, dass es in den 60er Jahren genau dort auf diesem Postamt und so weiter als Saisonkraft, Aushilfe noch viel schlimmer war als das, was ich beschreibe. Es geht mir auch gar nicht darum, hier diesen Superlativ des Schlimmen zu sagen, zu formulieren, zu schreiben, sondern darum, dass irgendwie diese Aussagen ihre Berechtigung haben. Das heißt also, wie bedauerlich, dass jemand eine Erfahrung hat und sich letztendlich dadurch, dass jemand anderes seine Erfahrungen schildert, aufgefordert fühlt zum Widerspruch, anstatt, also zu sagen, man sagt, aber bei mir, anstatt zu sagen, und bei mir. Ja, also das Hinzufügen wäre möglich. Und dafür muss man halt irgendwie einen Raum schaffen. Die Frage nach den persönlichen Kapazitäten, die kann ich nicht beanspruchen. Meine waren wirklich nicht mehr vorhanden. Ja, nach Hause kommen, noch irgendwas machen müssen. Ich wollte nur schlafen, aber vielleicht setzt auch Gewöhnung ein, ja.
Es ist ja interessant, was Sie jetzt erzählen, wie auf das Buch reagiert wurde. Mhm. Das ist allein schon wieder eine Identität über Rivalität. Aber bei mir war das noch viel schlimmer.
Genau.
Aber dies und das, das ist ja genau das, was Sie auch im Betrieb zum Teil beschreiben. Ist das was Urmenschliches?
Ich würde überhaupt nicht sagen, das ist so etwas wie was Urmenschliches. Das kann ich nicht beantworten. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es ist etwas, was man vielleicht behandeln kann oder so. Das wäre meine Hoffnung. Also meine Hoffnung ist immer, dass man sich miteinander unterhalten kann, und das gibt es auch manchmal. Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis bei einer Lesung, da war auch ein Mann, der das Buch nicht kannte, aber der einfach immer da saß, alle Sachen, die ich sagen musste. Ich musste mich ja dann tatsächlich eben oft zu nicht-literarischen Fragen äußern und bin da auch nicht die eloquenteste sozusagen. Ja, ich bin keine Wirtschaftsautorin. Aber er schüttelte einfach kontinuierlich den Kopf und brachte dann etwas, das er als Einwand verstanden wissen wollte. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich das nicht als Einwand verstehe, sondern dass alles, was er sagt und was ich sage, einfach gleichberechtigt da sein kann. Ja? Und nur weil man über eine Erfahrung spricht, heißt es nicht, dass die andere dadurch weniger gewertschätzt ist oder einfach nicht schlimm genug war. Ja? Das gibt es nicht. Und deshalb berichten, und das, keine Ahnung, ich persönlich möchte halt auch noch viel mehr mit Leuten sprechen, die auf irgendeine Art und Weise in der Welt stehen, ja, mehr als ich das tue. Meine Arbeit ist schon etwas zurückgezogener, es sei denn, ich bin wieder aufgefordert, in die Welt zu gehen, in diese Arbeitswelt, dann tue ich das. Aber Protokolle sammeln, Berichte sammeln, das finde ich gut.
Wir gehen nicht aus dem Buch, ohne dass Sie gehandelt haben werden, dass wieder diese zweite Person, dieses Sie, das da auftaucht. Haben Sie nun gehandelt, fragen Sie am Ende des Buchs. Wir werden sehen. Wir bleiben hoffentlich in Kontakt, heißt es da weiter. Wie meinen Sie das?
Die Frage ist, was ist eine Handlung vielleicht? Also das, ich lese relativ oft Hannah Arendt und habe die auch im Buch ein bisschen zitiert. Und sie sagt ja zum Beispiel Handlung. Und das finde ich einen ganz tollen Gedanken, der zugleich aber auch erschreckend ist. Eine Handlung ist in der Welt und man weiß nie, wo die aufhört. Die kann sozusagen vielleicht Jahrhunderte dauern oder 1000 Jahre. Die kann also ein Menschenleben irgendwie übertreffen, weil man auch nicht genau sagen kann, was hängt womit zusammen. Und ich glaube, dann gar nicht wissen zu können, was eine Handlung ist, so ganz. Ja, also ich will da auch nicht sagen, wir müssen das und das tun. Das kann ich nämlich nicht sagen. Das heißt, ich habe gar nicht die Idealhandlung, wenn auch in mir vielleicht ab und an so etwas wie ein Protestherz schlägt und sagt, platt gesagt, so etwas wie Revolte, aber eben wie mit müden Menschen, und was wäre der Inhalt und was wäre das Ziel? Und ich denke, Handeln wäre eher etwas so auch wie innehalten und formulieren und
Aber ein Bild von Menschen klingt doch in Ihrem Buch durch, das
ja,
Sie
ja
haben. Also der Mensch will doch leben, er will etwas haben, was einen trägt, ein Ziel, Wünsche. Mhm. Das formulieren Sie ja einmal
ja,
so.
Ja.
Das ist schon ein Idealbild von Menschen, das jetzt nicht mit dem übereinstimmt, ein Bild von Menschen, das den Mensch zur Maschine macht.
Na, definitiv. Also da bin ich auch nach wie vor der Meinung, ja. Was das Handeln angeht, also das war in dem Fall dann da vielleicht auch die Frage, was ist es, wenn man einfach aufhört, wenn man sozusagen vor Vertragsschluss mit der Arbeit aufhört. Vielleicht ist das das Handeln oder so, ja. Also es ist ja quasi das, was wir unter Handeln verstehen würden, nämlich irgendeine ganz deutliche Handlung, die auch für jeden verständlich ist und die vielleicht auch drastisch ist und die man gut, wenn man über sie berichtet, filmisch mit Musik unterlegen könnte oder so. Also dergleichen ist ja eben nicht geschehen. Aber was ist die Handlung, die wir brauchen? Und dann kann ich diese Antwort irgendwie eher nur mit sowas wie, wir brauchen Zeit und wir brauchen Möglichkeiten und nicht Ausweglosigkeiten, die formuliert werden.
Diese Ordnung ist nicht die Ihre, und Sie verstehen nichts mehr, weil Sie genug verstanden haben, und nichts hier ist noch eine Erfahrung wert. So lautet ein Resümee in dem Buch Saisonarbeit von Heike Geißler. Die Autorin Heike Geißler hat in der Vorweihnachtszeit beim Versandgroßhändler Amazon gearbeitet. Ihr Buch erzählt vom Leben der Menschen, die als Platzhalter für Maschinen dort arbeiten. Wie hält man das eigentlich aus? Warum ist das menschenunwürdig und warum macht der Mensch da mit? Fragen, die Heike Geißler stellt und die man nach diesem Buch unbedingt weiter diskutieren will. Das Buch Saisonarbeit ist im Verlag Spector Books erschienen. Es hat 262 Seiten und kostet 14 Euro. Dankeschön.
Gerne.